Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge. Lennart, es ist jetzt Mittwoch, das heißt, wir haben zwei Tage weniger Zeit, aktuelle News rauszufinden für unsere Podcast-Folge. Ich finde aber, es ist genug passiert, jetzt mit den letzten Giro-Tagen. Ich habe ein paar Fragen an dich, was du dazu meinst. Bin gespannt, aber erst einmal vorweg. Bist du eigentlich am Wochenrennen gefahren?
Nee.
Ach was.
Was ist das denn für eine Frage? Das wusstest du doch genau. Welches Rennen hätte ich fahren sollen?
Ja eben, deswegen frage ich mir gerade. Also doch hier, Grund um Köln Lizenzrennen zu fahren können.
Ja, nee, das bin ich nicht
gefahren. Straße hoch, Straße runter.
Straße hoch, Straße runter. Für satte, insgesamt bei meiner Vergesslichkeit wären das 38 Euro Meldegeld gewesen. dementsprechend war das raus. Es sind aber ein paar von uns gefahren. Und dann haben sie die beiden Felder zusammengelegt, damit sie genug zusammenbekommen haben.
Ah, okay.
Also, ja. Hätte man schöner machen können, aber gibt natürlich auch so ein paar Punkte, die verhindern, dass das Rundstreckenrennen am Tag vorher irgendwie ein bisschen schöner ist.
Ja, absolut. Ja, klar. Also es, glaube ich, so ein, es ist ja ein Rahmen-Event des eigentlichen Hauptevents. So, Strecke ist eh abgesperrt, können wir jetzt auch ein Rennen machen. Ich finde die Strecke halt einfach ekelhaft.
Ja, die ist, bist du gefahren?
Ich bin, ach, schon ewig. Nicht dieses Wochenende, aber schon ewig.
Ja, okay.
Weil ich mag dieses, es gibt ja so ein paar Rennen, Straße hoch, Straße runter, wenn ich 180 Grad kehre. Ich hatte noch am Samstag, ich bin ja Sonntag das rund um Köln Jedermannrennen gefahren, ich habe Samstag meine Startunterlagen abgeholt und im Startnummernbereich stand Lars bei so leichten Nieselregen, mit dem habe ich so eine 20 Minuten unterhalten. Der guckte mich da mit so einem starren Blick an und war, glaube ich, sehr lange am Hadern überlegen, ob er jetzt eigentlich Rennen fährt oder nicht. So, deswegen war ja. Der, glaube ich, da, so ein bisschen Präsenz zeigen und überlegen, ob er Rennen fährt. Und da hat sich, glaube ich, am Ende, ich weiß nicht, ob dafür oder dagegen entschieden.
Ich habe keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht, aber er meinte, er hätte mittlerweile diese Straße hoch, Straße runter Rennen ganz gut optimiert, dass man auch da effizient fahren kann anscheinend.
Ja, Lars wird's wissen, ne?
Wenn aber, dann, Lars.
Du bist jetzt hier gerade in diesen Podcast wieder Vollgas reingeschlittert.
Sorry, ich bin, auch, ja, also ich bin ein bisschen ausgerutscht hier.
Was war das denn?
Das war Aquaplaning des Podcasts.
Ja, genau, die erste Frage ging schon so völlig unvorbereitet in die völlig falsche Richtung. möchtest du lieber erstmal, also wir schauen jetzt erstmal, ob genug Zeit zwischen den beiden Aufnahmen lag, damit wir hier noch relevante Infos raushauen können. Ich bin nämlich schon so ein bisschen am Researchen gewesen, wie viele Giro-Etappen wir eigentlich besprochen haben. Und wir haben, glaube ich, relativ viele besprochen. Wann haben wir das letzte Mal aufgenommen? Wir erleben freitags auch nochmal. Genau, das heißt, die meisten Etappen, die wir besprochen haben, also es können nicht mehr viele dabei gewesen sein. Der Giro war schon entschieden, das können wir vorwegnehmen.
Ja, ich habe in den Raum gestellt, dass Pogacar unterfordert ist und damit hatte ich, glaube ich, recht behalten.
Ja. Ich habe ja erst noch gesagt, der crackt noch.
Damit hast du nicht
Damit
recht
hab
behalten.
Ich nicht recht behalten. Ja, der ist einfach nicht hart genug gefordert.
Genau. Er ist einfach zu, er ist nicht aus seiner Komfortzone, also in so eine zu seicht reingerutscht. So. Irgendwann hinten raus schlechter geworden, weil er zu schwache Beine bekam.
Ja, aber dann sortiere ich das jetzt mal hier, was wir heute machen wollen. Also, wir haben uns gedacht, wir schauen uns mal an, was waren das eigentlich für Climbing Performances beim Giro?
Sie.
Also, wie ist das im Vergleich zu Daten, die in der gleichen Art und Weise berechnet wurden, wie die Daten, die wir jetzt haben, im Vergleich zu anderen Jahren, im Vergleich zu anderen Fahrern, auch im Vergleich zu uns und euch da draußen, damit man das einmal einschätzen kann.
Ja.
Und wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie stark war das, was bedeutet das auch für die Tour. Im Vorfeld wollen wir noch ein paar andere Sachen besprechen. Aber das ist so ein bisschen das, was wir uns mal genau anschauen wollen. Und dann habe ich noch eine Frage an dich, so zum Thema Form halten.
Mhm.
Ist das möglich, so lange eine Form zu halten? Vielleicht auch nur dann, wenn es noch keine Peak-Form ist, aber dazu später.
Mit so einem Double Peak als Ziel, meinst du?
Double Peak als Ziel, genau. Fangen wir mal an mit dem Wochenende. Du hast gerade schon rund um Köln angesprochen.
Genau.
Du bist ja Rennen gefahren. Möchtest du dazu was sagen? Wie viel kannst du vorweg sagen, ohne dass du hier zu viel spoilerst, was das neue Video angeht?
Ich war am Start.
Okay. Gut, Lukas ist gestartet.
Naja, ein bisschen was kann ich schon sagen. Genau, neue Video, guckt es euch auf jeden Fall an, weil es hat auf jeden Fall, das Rennen hat Spaß gemacht, muss einfach sagen. Ich würde sagen, ich musste im Rennen irgendwann auch merken oder eingestehen, so, ich hatte in dem Moment auch nicht die Beine, um vorne irgendwie mitzufahren. Ich habe auch so ein bisschen.
Wie?
Ja, das habe ich dann irgendwann gemerkt, daran, dass die anderen schneller waren und ich halt nicht so schnell war.
Ach so, ja, das merkt man meistens an genau solchen Situationen.
Ja, also es ist so. Am Anstieg okay und dann, ich hatte das schon mal gesagt, Bergische hat das Problem, es gibt steile Anstiege, danach geht es weiter. Ja. Und das, danach geht's weiter, tat mir nicht so gut.
Ja, das haben wir, wir sind beim Profirennen, ich bin am Tag vorher in der Vorbelastung gefahren, mit ein paar Fahrern, die am nächsten Tag gefahren sind, das Profirennen. Und da habe ich dann auch nochmal gemerkt, du fährst immer so 2 bis 5 Minuten ins Laktat rein. Und dann kommt oben dieses, wo du richtig Laktat shutteln musst, wo du schnell in der kurzen Phase, in den kurzen Abfahrten sich erholen musst. Weil wenn du da nicht genug Laktattransporter hast, dann fährst du die nächste Welle rein und wenn das sich das nach oben potenziert mit dem Laktat, dann gehst du halt so krass krachen. Das ist irgendwie jeder Anstieg da, ne?
Absolut. Und ich würde jetzt einfach genau das mal in den Raum stellen, weil da habe ich jetzt ein bisschen einen Ansatzpunkt zu erzählen. Das ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht zu sehr wegspoiler. Guckt es mir trotzdem an. Aber das war mein Problem. Also wirklich, dieses reinfahren Anstieg, ich habe, auch vorweg, ich muss auch nochmal sagen, tut mir leid, Schande über mein Haupt, was das Schlimmste, was einem Sportwissenschaftler, YouTuber passieren kann bei einem Rennen?
Ja. Ja, du kannst ja angeblich nichts dafür.
Ja, ich kann, ich hab's auch auf Video, dass ich, ich habe keine Daten dazu, Leute. Es tut mir wirklich leid, ich habe meinen Wahoo gestoppt im Ziel, ich habe sogar gefilmt, ich habe sogar 3-mal mir angeschaut, ob ich wirklich was falsch gemacht habe. Aber was willst du machen beim Wahoo? Drückst auf Pause, auf Beenden, und dann dauert das ewig lang und
nein,
auf einmal...
Speichern, nein.
Das gibt's ja gar nicht, die Möglichkeit. Und dann steht auf einmal, statt 26. Mai steht dann 25. Mai und dann habe ich meine Vorbelastung gesehen. Und dachte mir, das kann nicht sein.
Ja, warum wird dir denn die Vorbelastung angezeigt?
Ich weiß es nicht. Wieso wird mir, genau, dachte ich mir auch, wieso wird mir dann die Vorbelastung angezeigt? Sag mal, und der Akku war nirgendwo leer oder so und es war nicht auch die Einheit vom letzten Mal. Egal, ich habe auch nur auf Video gefilmt, wie meine Daten aussehen, deswegen manchmal kann man antizipieren. Ich würde jetzt hingehen und mal von anderen Fahrern was klauen und habe dann einmal hier eine Einheit, oder ein Powerfile, wo wir in Altenberger Dom reingefahren sind und das ist genau das, was du gerade sagtest. 3 Minuten, in dem Fall jetzt bei 3,94 Watt, bei dem Athleten von 5,8 Watt pro Kilo, average die ersten 3 Minuten und da, wo es halt quasi, ja, bevor es einmal in diese Senke gleich reingeht, sind wir beim VRM schon von 1,4. Das ist gleich nochmal interessant, wenn wir es vergleichen mit den Profidaten übrigens. Ja. Wir sind bei 3 Minuten 1,4 und dann geht das immer wieder weiter. Wieder ein Peak auf 530, 560, wieder eine Phase, wo wir nicht drauftreten, 200 Watt, 230. Und ich muss unbedingt mir was einfallen lassen, wie ich vielleicht ein bisschen Lactate-Clearance-Training nochmal in den nächsten Tagen einbaue. Ich kam damit überhaupt nicht gut klar. Ich konnte am Anstieg mitfahren und hatte doch an dem Phase, wo ich am meisten Probleme hatte, bin ich am Anstieg mitgefahren, bin... Ich muss sagen, von der Positionierung, taktisch, habe ich alles richtig gemacht. Du wärst stolz auf mich. Ich habe auf Video, wie ich mich auch in den Anstieg, wo ich wusste, es könnte kribbelig werden, ganz effizient, mit wenig Effort auf Position 2, 3 reinfahre. Versuche noch vorne so ein bisschen den Capitano des Felds zu machen. So, ja, Leute, hier ruhig, ruhig. Ne? Einfach
so
nur,
lang ist noch lang.
Genau, so lang. Einfach nur als Show, Leute, ne? Ich habe hier gerade 30 Sekunden nochmal rausgehandelt, dass wir später schnell fahren. Ja. Hat auch diese 20 Sekunden, 30 Sekunden auch funktioniert. Dann fahren alle los. Ich fahre irgendwie mit, fahre auf Position 8, 9 über diesen Anstieg drüber. Mit einer etwas leichten Steintaktik, merke aber, okay, ne, jetzt musst du schon ein bisschen auf dem Gas stehen. Wie alle anderen auch. Und oben, wo das dann ruhig wird, versuche ich mich zu erholen. Und wo ich noch das Laktat im Bein habe, gehen die nächsten Attacken los. Und ich denke mir, in dem Moment, ich könnte das nicht. Ja. Und das war mein größter Struggle.
Ja, das ist irgendwie immer so der Punkt, so, wenn du Form hast, also wenn ich Form habe, habe ich das Gefühl, genau sowas kann ich.
Genau.
Und bei rund um Köln hast du den ersten Anstieg am Altenberger Dom, wo es danach so weitergeht. Du hast diesen Anstieg nach Lückhausen in Rösrath. Ja. Der ist auch eigentlich nur 2 Minuten richtig steil. Dann biegst du links ab, ganz kurz runter und dann fängt dieses eklige...
Und das ist das Ding, diese Hauptstraße-Ekelwellen.
Genau, immer wieder und wieder. Und das Gleiche hast du dann auch nochmal, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie ihr den gefahren seid, Overath-Fährenberg, fahrt ihr den?
Ja, genau, du fährst halt runter, diese Abfahrt Richtung Overath rein, Kreisel und dann links wieder raus, diesen typischen, den man sonst im Training auch hochfährt. Ja, und dann hast du oben auch wieder, bis da die Abfahrt kommt, dann hast du Anstieg und dann nochmal so 4 Kilometer flach und dann in der Abfahrt, auch da wieder, wie kann man Free-Position gut machen in der Gruppe, einfach mal die Abfahrt so fahren, wie man sie fahren könnte, weil man sie auswendig kennt. Ja. Ich bin, glaube ich, von 17 auf 3 innerhalb von 4 Kurven gefahren, ohne jemanden groß zu behindern. Das hat mir ein paar auch so ein paar freie Sekunden gebracht, weil wir dann sogar in der Abfahrt ein paar Sekunden nach hinten rausgefahren haben.
Ja.
Konnte dadurch mich ein bisschen erholen. Immekepel, genau das gleiche Spiel. Wieder Rheinanstieg.
Boah, der ist auch lang, oder?
Der ist lang und der ist nicht steil, aber der ist lang und am Anfang...
Der unten an der Kirche vorbei, der noch so ein Feld rausgeht und zwischendurch flacht er auch noch mal so ein bisschen ab und das Scheißstraß.
Das Problem ist, dass er abflacht, ist halt, dass auch wieder schnell gefahren wird. Das ist dann so ein ich fahre irgendwie auf einen Blattanstieg bald. Ich auf einen kleinen Gang mit 107er Kadenz versucht, das Drehmoment rauszunehmen. Du konntest an meiner Fahrweise schon sehen, der Junge hat Probleme.
Das ist übel, ja.
Ah, und dann war das... Erinnert sich noch an unser Beispiel, als wir das Waschbecken genannt hatten mit dem Haarknäuel, was das Wasser verstopft. Und irgendwann, das Laktatwaschbecken, und irgendwann ist der Haarknäuel weg und dann fließt das Wasser gescheit durch.
Okay, das Haarknäuel haben nicht viele Leute, würde ich sagen. Das Haarknäuel hast du mit der Problematik, das habe vermutlich ich und vielleicht noch ein paar andere.
Ja.
Aber gut, nicht, dass wir die Leute verwirren. Da gehört in das Beispiel gehört normalerweise kein Haarknäuel.
Ja, genau. Also normalerweise hast du auch ein Waschbecken ohne Haarknäuel, wenn du es kaufst. So, es ist ja meistens ohne. Und irgendwann ist das ein bisschen verstopfter. Und ich muss sagen, es gab mal Zeiten, da haben wir hier im Rennen darüber gesprochen, dass das Haarknäuel irgendwann gelöst hat und dann ging das. Aber ich habe wirklich 100 Kilometer lang versucht, dieses Haarknäuel zu lösen.
Okay, jetzt nochmal für alle, die es nicht wissen. Das Beispiel ist, der Wasserhahn ist, dass wenn du den aufdrehst, kommt Laktat raus. Und dein Waschbecken ist, wenn es voll läuft dann und überschwappt, dann ist das Ende mit der Leistung. Dann hat man übersäuert. Und der Abfluss ist im Prinzip so die Möglichkeit, Laktat abzubauen, über eine hohe VO2 Max, Laktat irgendwo anders hinzu verschiffen mit den Laktattransportern. Das heißt, wenn wir sagen, wir schaut, dass ihr versteht, was ihr da macht mit dem Wasserhahn.
Ja, wir können, das können wir dosieren.
Den Wasserhahn komplett Anschlag auf, Anschlag zu, sondern dass man das irgendwie so ein bisschen dosiert und ein Gefühl dafür hat, was macht das eigentlich mit meinem Gesamtvolumen an Laktat, was ich tolerieren kann.
Und das Waschbecken, die Größe des Waschbeckens bestimmt auch nochmal die Kapazität, wie viel man an Laktat aufbauen kann, wenn du ein großes Waschbecken hast.
Sprinter hat normalerweise ein richtig schönes Waschbecken.
Oder auch einen maximalen Energiefluss,
und
genau.
Und maximal fetten Wasserhahn.
Genau, der kann das mal einmal voll machen, aber wenn das voll ist, dann dauert das auch lange, bis es abgebaut ist. So ist bei mir auch ein bisschen, nur dass halt dieses Abbauen einfach ein bisschen lange dauert. Also da ist ein Haarknäuel im Abfluss und manchmal hast du das Gefühl, jetzt löst sich das Ganze, jetzt geht es auch ein bisschen schneller. Und das ist das gerade, was Lennart meinte. Ich hatte irgendwie eine konstante, eigentlich gut gepacete Zufuhr an Wasser in meinem Waschbecken. Auch normal, okay, großes Waschbecken. Sonst wäre ich nicht in der Gruppe von den, sagen wir, am besten 40, 50 bei Mitte des Rennens.
Ich habe noch eine weitere Ergänzung zu.
Warte sofort. Und ja, mein Haarknäuel hat sich nicht richtig gelöst und dann schwappte das Wasser über.
Bicarbonat ist so ein bisschen wie eine Flasche Drano in den Abfluss zu kippen.
ja, es ist eigentlich die unschönere Lösung, also die nicht nachhaltige Lösung, was die Physiologie anbetrifft. Also einmal Hauruck.
Aber eine Woche ist das Waschbecken wieder freier, bis dann wieder die Haare alles verstopfen.
Ja, das ist eigentlich ganz gut.
Also, okay, wie sind wir jetzt wieder hereingekommen? Also, du bist rund um Köln-Niedermann gefahren,
ja.
Willst du noch mehr verraten zu dem Rennen oder der Rest kommt im Vlog?
Der Rest kommt im Vlog, was ich jetzt nicht groß, weil ich nicht groß thematisiere, was ich nicht groß dort erkläre, was ich zu ihm sagen kann. Mir ist genau das dann immer passiert. Ich bin dann irgendwann, hat dann Probleme bekommen und so. Long story short, bin dann die letzten 20, 30 Kilometer, dass wir sagten, was du nicht machen möchtest, letzten 20, 30 alleine gefahren. Das war wirklich dann einfach
heulig. Detail hast du rausgestellt. Oder gucken wir dann am Ende 30 Kilometer freie Straße von Lukas Löhr gefilmt.
Ohne Kommentar. Seichte Musik,
der
gleich
Block
das Haus dahinter. Seichte Hausmusik dahinter. 20, 30 Kilometer werde ich Forstbach wählen und dann halt den ganzen Bums nach Köln. Ich hatte einen Mitstreiter in Belgier, der hat zwei Führungen gemacht und dann auch hinter immer nur am Klemmen gewesen. Ich bin komplett das Ding alleine gefahren. Ja, irgendwie mit Gas schon, weil du willst ja wieder nach Hause kommen. Ich habe mich komplett rumgechillt. Aber das war auch wirklich so, diese ewig lange Gerade nach Köln rein alleine.
Na gut.
Aber was ich auch noch sagen könnte, letzter Punkt.
Ich habe das Gefühl, du hast ja schon alles gespoilert, Lukas.
Nee, überhaupt nicht zum Rennen, sondern zum Rennen drumherum. Leute, wenn ihr Bock drauf habt, macht das mal. Rund um Köln rennen, die Stimmung, die Leute, die da standen, das Wetter sowieso war fantastisch.
War krass.
Da war richtig was los.
Kann ich jetzt überleiten zu Rund um Köln Profi, weil wir waren auf dem Rad unterwegs und haben uns das Profirennen angeschaut. Krasseste Stelle, Schmitzebuhut hat neu eröffnet an dem Tag mit Bühne, mit Videoleinwand. Das ist angeblich der älteste Kiosk Deutschlands.
Ach was.
Es wurde in der Rund um Köln Übertragung von Marcel Wüst gesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob der als Historiker gilt, aber der hat gesagt, 1800 irgendwas wurde das Ding eröffnet.
Das erste Bütchen.
Das erste Bütchen von Jans Kölle. Und da war richtig was los. Mhm. Soll angeblich auch passablen Kaffee geben. Könnte man mal stoppen irgendwann.
Okay.
Vielleicht etabliert sich auch wieder die legendäre, 9:30 Uhr Trainingsgruppe. Wo dann mit 70 Profis und Amateuren durchs Bergische geheizt wurde. Ich bin da lange nicht mehr gewesen, muss ich sagen.
Ja, das ist.
Den Treff gibt es auch eigentlich nicht mehr.
Okay.
Also nicht mehr mit in dem Sinne, dass da alle paar Wochen mal ein Profi auftaucht.
Im Westen hieß es immer Hövelrunde und
auf der Shell Sick ist es Bude, 39 sonntags. Es war extrem viel los in der Strecke. Mhm. Wir sind von Spot zu Spot gefahren, mussten auch so ein bisschen Kniegas fahren. Und haben dann ganz am Ende das Rennen verloren. Unsere Fünfergruppe versus das Hauptfeld, was dann wir standen an der Bude, als die in Bensberg übers Kopfsteinpflaster gefahren sind und sind dann los und haben auf der Severinsbrücke, auf dem letzten Kilometer fuhren wir parallel auf dem Radweg, als die auf einmal links angeschossen kamen, mit dem ganzen Feld und Leadout gefahren sind. Eine Sache, die relativ lustig war, erstmal kam Tim Teutenberg am Start an und sagte, oh ja, ich kann nicht so aufs kleine Blatt schalten.
Cool bei Agathaberg, fantastisch.
Cool bei Agathaberg, genau. Ich weiß nicht, also er konnte runtergreifen und auf den Umwerfer drücken und dann hat er das Ding geschaltet. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob er das im Rennen dann so gemacht hat, in ein, zwei Mal.
Ja.
Aber ihn hat es ein bisschen aufgestellt an der Stelle, wo wir standen. Wir standen in Oberrad Fernberg. Wir waren erst Sand, dann Fernberg. Und da haben wir sie nochmal irgendwo abgefangen.
Ja.
Auf jeden Fall am Fernberg kam er, hatte sich eine größere Gruppe gelöst von 30 Fahrern. Die fuhren unten rein. Er flog hinten raus und sagte dann nach dem Rennen, ja gut, ich bin auch dumm gefahren und habe mir völlig den Stecker gezogen. Und der hat sich halt genau nach dem Anstieg in Rösrath, wo es steil berghoch geht, dann kommen so ein paar Wellen, dann ging das Gespringe los. Dann ist er von irgendwie kurz vor Abfahrt, von dieser breiten Abfahrt Richtung Ober runter, von vorne gefahren in die Abfahrt rein und dann hat er sich komplett diese Erholungszeit genommen. Was halt im Nachhinein auch wirklich super dumm ist, was genau das Problem an der Stelle, wenn das Rennen on bleibt, Lückhausen-Rösrath bis in die Abfahrt rein, dann ist der Erholungszeitraum, genau was ich immer sage, in rund um Düren auch, ist ja viel zu kurz
für voll,
so einen Sprinter.
Voll.
Der hat dann so ein gigantisches Waschbecken voll mit Laktat
und
in dem Fall bei Tim sogar einen guten Abfluss, aber das reicht dann trotzdem nicht.
Ich kann es mal liefern hier gerade mit den Daten. Also wenn du den Anstieg hochfährst, bis alles mal zu Ende ist, bis wirklich die Abfahrt beginnt, habe ich hier gerade 10 Minuten, in dem Fall mit 307 Watt Average, da hat sich der Fahrer, den ich hier gerade die Datei schon habe, vorne in der Spitzengruppe gelöst.
Ja.
Bei 10 Minuten mal das ganze Ding, bis es dann in die Abfahrt geht und die Abfahrt selber bis
2 Minuten.
Der Anstieg kommt, 1,40.
Ja, genau die gleichen 1,40, die es bei rund um Düren.
Ja,
warte mal, das Rennen gibt es doch dieses Jahr wieder rund um Düren, oder?
Im Herbst, ja. Oh, Lennart sieht gerade, ihr Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Lennarts Augen geglitzert haben, weil der sieht nochmal hier eine Highlight des Jahres. Wolltest du nicht da gut performen, hast du gesagt?
Wer hat das gesagt?
Du, Anfang des Jahres, glaube ich, hab nicht mal drüber gesprochen. Ich suche dir die Folge raus.
Die Stelle musst du mir, Waage. Aber es ist genau diese Anzahl an, also auch noch eine Minute 40.
Ja.
Wo es halt einfach dann extrem schwierig ist. Und da muss man dann auch anders fahren. Genau dann muss man halt schauen, dass man sozusagen oben bei der Belastung schon anfängt,
wieder rauszunehmen. Du musst eigentlich schon über die Kuppe sparen, ja klar.
Über die Kuppe sparen, genau. Du musst irgendwie gucken, dass du diesen Zeitraum größer kriegst.
Ja, ja, ja.
Oder in der Abfahrt an Posi 1 fahren und dich richtig breit machen. Das ist das Ganze, ich brauche noch ein paar Sekunden.
Ja genau, so falsch hinwerfen.
Ja, aber rund um Köln Profirennen, ich fand es dieses Jahr, war unterhaltsam, war aber ein ganz anderes Rennen. Weil keiner die Bremse gezogen hat, einmal am Agathaberg.
Ja.
Und dann wurde es wieder zu diesen Rennen, wo es auch mal zum Massensprint kommen kann.
Ja, so eine 30-Mann-Gruppe dann. Ja,
war das, glaube ich, sogar. Das war ja eine richtig.
So groß war es gar nicht. Also ja, ganz kurz abgerissen.
Weißt du, wie viele das waren? Also ich hatte das Gefühl, das waren so 50 Leute.
Nee, mein Athlet, der Nick, ist irgendwie mit 5 Sekunden hinterm Feld reingekommen. Der war aber schon eher abgefallen. Die haben noch ein bisschen da was zugefahren, glaube ich. Und die hatten dann, ich glaube, es wäre jetzt 30 gewesen. So viel war es jetzt, glaube ich, dann wirklich nicht.
Jetzt werden hier parallel die Facts gecheckt.
Das können wir ja raus.
52 Fahrer kommen innerhalb von 12 Sekunden oder 20 Sekunden.
Okay, 20 Sekunden, okay.
Boah, ich sag mal so, es sind 78 Fahrer innerhalb von 50 Sekunden angekommen.
Okay,
das war schon
groß,
ein ordentliches Feld.
Ja.
Und ich glaube, die Dudes, die hier hinten mit 50 Sekunden ankommen, das waren so die Leadout-Leute. Also, da wurde schon ordentlich gesprintet.
Ja, ja, voll.
Und das ist halt immer die Gefahr bei dem Rennen, was hinten raus so abflacht. Ne? Wenn das Ziel woanders wäre,
das
dann
ist echt, rund um Köln, klar, das Ziel ist halt irgendwie prestigeträchtig, das wird auch erstmal so bleiben.
Das ist der Trade-off so.
Ja.
Kulisse
ja.
versus Rennen.
Genau. Wenn du das Rennen zwischendurch mal so gestalten würdest, dass du das Ziel woanders hinlegst, glaube ich, hättest du auch ein ganz anderes Rennen. Und ich glaube, auch im Bergischen kannst du auch wirklich eine Strecke raussuchen, wo du wirklich keine Ahnung, Baskenlandmäßig, jetzt nicht ganz so extrem, aber Baskenlandmäßig dann so ein Rennen aufbauen kannst, wenn dann irgendwo das Ziel vielleicht dann irgendwo im Bergischen noch liegt.
Ich frag mich, ob so ein Rennen jetzt mal. Kam mir gerade der Gedanke.
Ja.
Wenn du als Team ein Rennen aussuchst, dann suchst du das Rennen ja auch irgendwie.
Nach deinen Fahrern aus?
Dann suchst du es gezielt aus. Sagen wir so, okay, wir haben jetzt Vorbereitung, das und das Rennen, wir wollen nochmal sowas in der Art fahren.
Ja.
Und bei so einem Rennen, das kann ja alles sein.
Ja, das ist richtig.
Das ist so ein bisschen.
Aber so finde ich auch das Starterfeld, oder nicht?
Ja,
das
Starterfeld war ganz genauso. Alle Teams waren da. Die haben mal so einen mitgenommen, der sprinten kann.
Genau.
Aber auch so, keiner war sich so richtig sicher. Und haben immer noch mal, komm, wir nehmen mal einen mit der Berg. Der gut berghoch kommt.
So, weiß ich nicht,
wer braucht. Nicht, dass der da krachen geht. Und das ist halt total schwierig zu nominieren.
Ja.
Und deswegen frage ich mich, ob das auch manche Teams manchmal abschreckt, die halt sagen, ja, vielleicht gehen wir zu einem anderen Rennen, weil da können wir mit Sicherheit sagen, was das da für eine Renndynamik gibt oder was das für eine Art von Rennbelastung ist, um irgendwas zu simulieren. Ja, ich finde es auf jeden Fall irgendwie, ja. Es ist auch scheiße, wenn Bora die Bremse zieht.
Klar.
aber dann ist das Rennen halt irgendwie auch noch mal so ein bisschen so spektakulärer, weil dann fahren die da von Kilometer 120 vor Ziel sich das weißer aus den Augen und das ist halt immer also interessant, sich anzugucken.
Natürlich ist es halt, aber da siehst du halt natürlich das Gegeneinanderfahren der besten 12 so und hast natürlich dann ist klar, dass alles dahinter kann schon wieder als Gruppetto nach Hause fahren.
Ja, das ist halt auch ein bisschen scheiße, also die meisten Leute sind schon raus. Ich leite mal über zum Giro, letzte Etappe, da hast du einen guten Einwurf eben gemacht, bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Ja. Jonathan Milan hat sich die Kette kaputt gemacht.
Das war der Hintergrund?
Das war der Hintergrund, ja.
Okay, ich hatte erst noch nicht so richtig mitbekommen. Kette, okay.
Komisch bei dem, ne?
Dass die Kette reißt. Wie das jetzt passieren konnte. Ich glaube, jede Kette hat Schiss, wenn sie sobald es auf das Rad von Milan kommt.
Da liegen so die Ketten beim Mechaniker und die Ketten gucken sich so gegenseitig an und sagt, warten drauf. Nein, ich werde an das Milan-Rad. Milan-Rad geschraubt. Scheiße. Ja. Oh, der Jürgen, der ist schon wieder beim Jonathan am Rad.
Ich nein, die arme Sau.
Ja. Nee, Mann, ich bin Juape Lopez.
Ich bin Juape.
Genau, das ist so ein Drittel von dem Force wahrscheinlich nur auf der Kette.
Die ist auch direkt nach einer Flachetappe ist ja auch lang.
Die Juape Lopez-Kette kannst du die ganze Giro fahren und die von Milan wird jeden Tag gewechselt.
Ja klar, die ist auch, wie nach einem Sprint ist die ja langgezogen. Da kannst du schon die Schieblehre durchfallen lassen.
Echt so, also wenn ich dann immer diese Sprint sehe, denke ich mir so, der Rahmen, die Kette, die Pedale, alles.
Wieso bricht das dann nicht?
Ist auf jeden Fall krass.
Italienische Kittel.
Ja.
Genau. Also hat sich anscheinend die Kette geschrottet. Aber dann war es halt echt. Also, ich habe mir das richtig gern angeguckt. Das war.
Richtig Puls.
Ich hatte auch richtig Puls. Ich habe auch gedacht, was ist das bitte für ein geiles Finale? Und
der stand erst auch so an dem Zaun. Erst lehnte der so ein bisschen am Zaun, so, ja, ich warte jetzt mal. Dann wurde er so ein bisschen nervöser, als das Auto nicht kam.
Ja.
Und dann ist auch Juape Lopez schuld, weil das wird ja nach GC-Position sortiert.
Ah.
Und wenn der Kollege ein bisschen schneller gefahren wäre, dann hätten die in der Kolonne auch einen Platz gehabt, der weiter vorne ist.
Ich hätte auch jetzt an Milan-Stelle erstmal Juape angekackt.
Deswegen. Genau.
Und dann diese Aufholjagd. Das war einfach super spannend zu sehen, wie er es macht, ob er es schafft, klar. Dann, was dabei noch hängen bleibt. Also sein Waschbecken, sein Wasserfluss da in der Phase.
Boah. Das war krank. Also 8 Kilometer vor Ziel, glaube ich, dann defekt gehabt. Und dann hat er fast eine Minute Rückstand gehabt.
Das war.
Ist dann sofort hinter das Jumbo-Auto. Die haben, glaube ich, Koi nicht mehr im Rennen gehabt. Kann das sein? Ich glaube, Olaf Koi ist dann auch schon nicht mehr dabei gewesen.
Ja,
deswegen hat sich Jumbo gesagt, so, klar, wir nehmen dich mit.
Würde ärgern den Tim jetzt.
Ich glaube, wenn Olaf Koi nicht dabei, noch dabei gewesen wäre, dann wäre das safe nicht so passiert.
Das habe ich auch gedacht, warum ziehen die denn so entspannt nach vorne? Aber ja, das kann sein.
Also dann in die Autokolonne rein, dann kamen irgendwann die Helfer zurück und dann sind die dadurch das Feld geflügt. Aber auch, man muss bedenken, da war noch ein kleiner Anstieg mit drin.
Ja.
So von 500 Metern, 300 Metern.
Ja, und ich war auch so, es hat mir auch so leid für Milan, weil dem Moment der Pogacar von vorne gefahren ist.
Genau, Pogacar.
Und ich dachte mir so, oh nein, Jonathan, das macht es jetzt noch viel schlimmer für dich.
Und dann kriegen die das hin, den da vorne zu positionieren.
Ja. Der hat fast Simone Conzoni als Hinterrad gebrochen, glaube ich.
Genau, und dann muss man sagen, Kopfsteinpflaster-Sprint, es ist exakt das gleiche passiert, was wir hier schon bei Nockere analysiert
das
haben.
Das Timmelier-Prinzip.
Ja, aber der ist auch der einzige Sprinter von allen, der wieder 50 Meter vor dem Kopfsteinpflaster antritt, mit so viel mehr Speed drauf fährt und alle anderen treten erst an, die sagen sich heute, oh ja, ich sprinte halt bei 250 los, ich immer los, aber die beschleunigen halt nicht mehr.
Ja, klar.
Und dann fliegt er an allen vorbei und dann ich würde sogar sagen, dass Milan eine Chance gehabt hätte, wenn er den antritt.
Ja, das Tempo auch, von Timmelier gehabt. So.
Genau, der beschleunigt ja auf das Tempo von Timmelier auf dem Kopfsteinpflaster.
Ja, genau.
Das heißt,
So gesehen hat er Geschwindigkeitsdelta aufgeholt.
Genau, auf dem Pflaster, da wo es am meisten kostet. Also da siehst du halt auch, der Typ hatte schon grundsätzlich noch die Power, da konkurrenzfähig zu sein. Ich meine, der wird Zweiter, das ist sowieso konkurrenzfähig, aber Melio hatte halt einen Riesenvorsprung, dann Milan mit einem großen Vorsprung auf den Drittplatzierten. Und es ist halt irgendwie krass zu sehen, wie das keiner außer Timmelier macht. Also das ist, du musst den Speed vorher aufbauen.
Ja.
Und selbst wenn der Sprint dadurch lang wird, das kriegt halt keiner, dieses Geschwindigkeitsdelta kriegt halt keiner kompensiert.
Ja.
Auf dem Pflaster.
Das ist absolut richtig. Also das, in dem Moment habe ich auch gedacht, so, oh, jetzt hat er die Beine nicht, aber jetzt, wo du es so sagst, ist es ja wieder was anderes.
Es ist ganz komisch irgendwie.
Yeah,
da sitzen ja auch jede Menge sportliche Leiter, die sich die Etappe angucken.
Yeah.
Und Timmelier gewinnt jedes Jahr Nockere, indem er da einfach mit 800 km/h mehr auf dieses Pflaster fährt.
Vielleicht.
Der könnte wahrscheinlich schon, nachdem er aufs Pflaster gefahren ist, nach 4-5 Sekunden könnte er vermutlich schon aufhören. Oder könnte der um 400 Watt reduzieren und würde trotzdem
ja,
noch gewinnen.
Ja, das ist ein Riesenvorsprung.
Ist nur noch halten.
Muss aufpassen, vielleicht kommen die nächsten zwei Wochen Tim Millier sehr fies in deine DMs geslidet und sagt, sag mal, bist du bescheuert?
Bro, was soll das?
Was verrätst du hier diesen Trick? Sag mal, was ist das?
Das ist ja der Steinfurt-Abendrennen-Trick, das leider ausfällt.
Auf jeden Fall.
Weißt du, wie du solche Sachen immer wieder nur merkst, wenn du einfach so ultra schwach bist wie ich?
Ja.
Aber ist halt so. Ich fahre in Steinfurt in diesen Rennen, diese Wertung und merke, wenn ich gezwungen bin, auf dem Pflaster zu beschleunigen, dann habe ich keine Chance. Ich brauche so viel Power. Wenn ich es aber schaffe, viel Speed mitzunehmen, dann brauche ich fast gar keine Power und kann die Wertung gewinnen.
Ja.
So, und das kriegst du halt nicht mit, wenn du halt ultra stark bist und dann denkst du halt so, ja, ich habe jetzt sehr feste getreten und der anderen Wertung habe ich feste getreten, aber Hauptsache man muss feste treten auf dem Pflaster, damit man die Wertung holt.
Ja, dann wahrscheinlich noch fester getreten.
Genau, wenn du die Wertung nicht holst, denkst du dir so, boah, was hat der da vorne getreten?
Ja, ich muss auch sagen, seitdem wir das so ein bisschen mehr thematisieren, ich fahre Rennen auch mittlerweile so anders. Das heißt, also jetzt gerade auch so eine Runde um Köln zum Beispiel, kannst du ja so effizient fahren und ich denke mir jetzt die ganze Zeit, ey, was wünschte ich mir, hätte ich das mal vor ein paar Jahren gemacht, als ich zumindest noch 40, 50 Watt mehr Schwelle hatte als jetzt. Und wirklich einfach, wenn man nicht einfach nur kopflos drauf losgeknattert wäre.
Ja, so in dem Jahr 2022, da habe ich echt noch manchmal so mit so.
Und da war es schon ein bisschen besser.
Riesen Antritten auf so Kurzgraden immer wahnsinnig gemacht. Ich so, Junge,
das tut weh.
Setz dich hin.
2017 war es Eigelstein, mein erstes Rennen nach einer ganz langen Pause, als ich eine Operation hatte. Und Eigelstein, das Rennen und einmal in Eigelstein, weiß ich auch noch, da war die Gruppe schon weg und ich habe erzählt, glaube ich, auf Krawall wollte ich
da reinfahren, wieder hinfahren.
Wo mich irgendjemand auch mal gebeten hatte, Junge, kannst du es mir jetzt einfach sein lassen? Das Ding ist jetzt durch, so nach der 28. Attacke, das tut einfach nur weh, was du jetzt machst. Ich will aber jetzt nach vorne. Was natürlich nicht funktioniert.
Geht auf dem Kurs auch nicht.
Natürlich nicht. 48er Schnitt auf der Autobahn, egal.
Ich habe noch Buchmann zu Astana Updates.
Ach, also, Schande.
Nein, Buchmann.
Es ist Wie wahr ist es?
Es ist noch nicht durch, aber Ralf Denk hat jetzt in einem Interview gesagt, wir werden das Ding jetzt hier professionell zu Ende bringen, aber das Ding ist durch, der geht. Also letztes Mal war noch
Buchmann zu Tudor? Nee.
Boah.
Ich weiß, also nur gerade so eine.
Also würdest du den dann nehmen?
Als Tudor?
Als Tudor?
Bei junges, dynamisches Team ja an sich nicht, aber ich weiß ja nicht, wenn man da, wir können einfach Ahnung, in welche Richtung sich dann aufbauen wollen würden. Ne? Du kannst ja auch sagen, kriegst du vielleicht eine Garantie für Grand Tour Platz als vielleicht Helfer für.
Ja, ich glaube, ich würde nicht nehmen an Tudor Stelle. Auch wenn Manuel Buch meines Wissens nach keinen Richard Mill-Vertrag hat, der dem jetzt in den Wege stehen würde.
These von letzter Woche. In die Podcast-Folge, wenn du wissen willst, was da passiert ist.
Warum Richard Mill den Transfer zu Tudor verhindert. Nee, ich würde ihn, glaube ich, nicht nehmen. Also ich wüsste jetzt, ich glaube, der geht zu Astana am Ende.
Bleibst du mit bei?
Ja, ich wollte eigentlich nur das Update geben, dass es jetzt auch öffentlich durch ist, dass er beim Team bleibt. Also da scheint es nochmal richtig gerappelt zu haben.
Ach du Schande.
Aber ja, sie bringen es jetzt professionell zu Ende, hat Ralf Denk gesagt. Sie werden ihm auch die Chancen bieten, dass er sich zeigen kann. Und dann geht das Kapitel Emanuel Buchmann, Manny Bookman bei Bora Hansgrohe nach 11 Jahren, 10 Jahren,
boah,
seine ganze Profikarriere in dem Team verbracht.
Stimmt.
Und dann noch ein paar Jahre Astana jetzt hinten drauf.
Ey, wenn du nachher recht behältst, ne?
Das wäre witzig.
Das wäre richtig witzig.
Dann weitere Transfer-News oder kein Transfer-News. Poggi kriegt eine Gehaltserhöhung wahrscheinlich.
Und
Poggi von
verdient?
6 Millionen auf 8 Millionen angeblich. Ja. Und sein Vertrag wird von, der läuft bis 2027 aktuell, wird dann auf bis 2029 wohl verlängert.
Okay.
Ich habe mich schon gefragt, wenn du Poggi bist und 6 Millionen bekommst, sagst du dann so, ja, Leute, wisst ihr, es muss ja, also ihr könnt ja machen, aber muss ja jetzt nicht sein.
Ja, ich meine, gut.
Aber gut, wenn du die 2 Millionen pro Jahr mitnehmen kannst und du hast jetzt, ist jetzt 2024, hast du 25, 26, 27, 28, 29, sind 10 Millionen Euro insgesamt, da würde ich glaube ich auch nicht nein sagen.
Natürlich, also. Ich meine, am Ende brauchen wir nicht über Gehälter im Sport sprechen, weil es ist immer noch weitaus unter dem, was eigentlich woanders in anderen Sportarten abgeht.
Mit 8 Millionen kannst du ein gutes Pro-Team machen.
Ja, genau. Also man muss nicht diskutieren, in anderen Sportarten weit andere Summen, was halt komplett surreal ist. Aber wenn man halt ehrlich ist, reicht ja auch aus. So ist ja nicht, ne? Ob du jetzt dann die 6 oder die 8 hast. Aber irgendwie kann man.
ist das, auch ein Schutz,
ist das eine
Wertschätzungsmechanismus, glaube ich.
Was?
Ein Schutzmechanismus. Okay. Ich glaube, viele Teams haben auch Angst, dass jetzt mit so einem Einstieg von Red Bull noch ein weiterer Player reinkommt in den Sport, die einfach in der Lage wären, auch wenn das nicht die Philosophie jetzt ist von Red Bull, aber in der Lage wären, Leute rauszukaufen aus den Verträgen. Also es gibt oftmals auch so, das ist auch wieder sehr schwierig, weil es kommt immer darauf an, zum Beispiel Kian Uijtrebroeks in Belgien gelebt oder zumindest, doch ich glaube, er hat da auch gelebt. Da ist das Recht wohl, du kannst ein Jahresgehalt zahlen und bist raus. Dann hast du wieder die Frage, wo wird sowas verhandelt, wenn du dann irgendwie so Gericht oder so Vertragsstreitereien hast. Und dann wäre die Frage, hätte auch Pogacar ein Jahresgehalt zahlen können und wäre aus seinem Vertrag raus gewesen. So. Und wenn dann halt andere Parteien reinkommen, die sagen, okay, ja gut, die 6 Millionen, die kriegt der Pogi von uns, dafür bricht er seinen Vertrag auf und kommt zu uns, damit machst du schon nochmal eine andere Sicherheit draus. Also wenn du jetzt 8 Millionen zahlst. Und das ist, glaube ich, auch so dahinter. Und deswegen, glaube ich auch, haben Alpecin und Canyon gesagt, hey, wir verlängern auch bei Van der Poel einfach nochmal.
Ja, klar.
Um 5 Jahre mit dem Team, um 10 Jahre mit der Radmarke. Da sind die alle auf der sicheren Seite irgendwie.
Klar, es kann auch genauso gut sein, ist ja auch ein Risiko auf deren Seite. Es kann genauso sein, dass es halt einfach nicht funktioniert und du da halt dann so...
Pogi gewinnt nie wieder eine Grand Tour.
Ja, oder so, genau, so Peter Sagan-mäßig oder Chris Froome halt jemanden hast, den du da bezahlst und...
Ah ja, Chris Froome übrigens, der ist auf dem Weg zurück.
Hat er wieder gesagt? Hat er gepostet?
Nee, er fährt jetzt nach langer Verletzungspause die Tour, die Klassik Alpmaritim.
Ah ja.
Und hofft natürlich weiterhin auf eine Tournominierung. Nach seinem Kahnbeinbruch, glaube ich, dieses Jahr.
Ich warte darauf, dass ich, will nicht böse sein, aber ich warte darauf, dass wir auch in der mal irgendwann bei ihm sehen, meine letzte Woche bei Team Israel, jeden Tag kleine Reels, so im Rick-Style einfach so ein bisschen.
Ja, Rick kann wenigstens entertainen.
Chris Froome ist wirklich. Ich sehe Chris Froome auch nicht von der Schaukel springen, sag ich dir so, wie es ist.
Gibt es den Vlog von Chris Froome eigentlich noch?
Der hat ja mal eine Zeit lang, ne?
Der hat eine Zeit lang gevloggt und dabei uns immer wieder auf dem Laufenden gehalten, wie sein Comeback
Team UAE hat einen Vlog. Das kann man sich auch zwischendurch mal angucken. Aber ich muss sagen, natürlich, also als jemand, der selber macht, muss ich sagen, etwas inhaltslos. Deshalb sind drumherum, aber es reicht auch aus. Drumherum von dem Giro halt. So 5, 6 Videos gab es, glaube ich. Ganz gute Stimmung, irgendwie guter Vibe aufgefangen. Das definitiv. Aber es ist halt immer so, ja, was geht ab? Ja, heute fahren wir schnell. Ja, heute wird es regnen, gucken wir mal. So, und das ist halt, und dann hast du wieder 3 Etappen-Shots. Ja, egal, Pogi gewinnt. Man könnte ein bisschen mehr raus machen, aber an sich ist es mal cool zu sehen, etwas hinter der Kulisse, was da abgeht.
Ja, ist ein Start.
Ja.
Sind auch übrigens bei der Netflix-Doku dabei, von der Staffel, die jetzt rauskommt. Also
ich habe den Trailer gesehen, ja.
Da sind sie auch, es wurde bestätigt, dass die da auch präsent sind und es nicht wieder so ist, dass Pogi nicht auftaucht und dann dadurch so ein bisschen zum Bösewicht.
Stimmt, du hast das Ding gerade so präsent, dann ist Pogi der Bösewicht. Ne? Kurze Frage an der Stelle, weißt du gerade, wann es rauskommt, die Doku, Netflix?
Irgendwann in den ersten 10 Juni-Tagen.
Okay.
Taktisch schlau.
Ich bin ja gespannt, was sie daraus machen, ne? Weil die Story bei der letztjährigen Tour hat ja Potenzial wirklich. Also wenn die das nicht verarbeitet bekommen in einer Netflix-reifen, spannenden Serie, weiß ich nicht.
Ja, da ist es auch wichtig, dass beide Seiten irgendwie gezeigt werden.
Ja, voll, sonst geht's halt nicht.
Letzte kurze Info, interessanter Zank. Carapaz versus Navarez.
Oh, ist so geil, das sind so Dinge, die du halt immer weißt.
Einen einzigen Spot gibt es nur für Olympia. Und Carapaz ist Defending Champion.
Klar.
Aber Navarez hat den Platz bekommen, nachdem er jetzt halt auch extrem gut gefahren ist. Und auf dem Kurs wahrscheinlich sogar die bessere Wahl. Auf der anderen Seite, halt, du nimmst den
amtierenden
Olympiasieger nicht mit.
Du nimmst auch nicht die Chance einfach.
Gibt es noch nicht die Chance. Eigentlich finde ich, dass der amtierende Olympiasieger einen Startplatz haben sollte, automatisch.
Ja.
Aber ist nicht so. Carapaz hat dann auch, glaube ich, beim ecuadorischen Olympischen Komitee geklagt und alles, aber hat nichts geholfen. Navarez kriegt den Startplatz und jetzt muss der Junge da performen, sonst
gibt es unangenehm, ne?
Ja, unangenehm. Also tut Navarez
was
soll er machen? Der fährt halt gut, das ist ein Kurs für ihn.
Ja.
Und dann muss er sich jetzt da, weil er gut gefahren ist, irgendwie diesem Stress aussetzen.
Sorry.
Ja, sorry. Aber das war meine letzte Info-News, bevor wir jetzt in das Thema reingehen. Jetzt darfst du wieder ein bisschen mehr das Heft in die Hand nehmen und uns Zahlen um die Ohren ballern.
Nee, das erarbeiten wir uns gemeinsam. Oh, das vergessen.
Scheiße, jetzt bin ich aber nicht vorbereitet. Also wie schnell ist der Typ?
Ja, besonders.
Also wir
schnell.
Sprechen über Climbing Performance. Jetzt gehen wir mal der Reihe nach durch. Starten wir mit dem Giro Poggi versus Konkurrenz.
Ja.
Und da gibt es ein paar Zahlen zu. Offensichtlich war er sehr, sehr dominant.
Ja.
Er war jetzt in keiner, er war wirklich auf keiner einzigen Etappe irgendwann mal im Hintertreffen, oder?
Der
war
doch eigentlich in der ersten, in der Etappe nach Europa, wo du meintest.
Der war der nicht in dem Hintertreffen.
Nee, wo du meintest, nicht oh, zwei, nur 30 genau, Sekunden.
Das ist das, was ich meine. Das Schlimmste, was in dem ganzen Giro passiert ist, dass die Lücke auf der einen Etappe nicht so geisteskrank
dass
aufgegangen
ist. Dass Ben O'Connor für 2 Minuten dran blieb.
Genau, das war das Allerschlimmste,
peinlich,
was passiert
peinlich,
ist.
Peinlich, Pogi. Das ist ja peinlich, Pogi.
Also, das Ding war mehr als dominant.
Ja.
Und wir haben ein paar Zahlen zu diesen Anstiegen. Mhm. Es gibt auch andere Leistungen, wie zum Beispiel die nach Livigno, wo er 3 Minuten rausfährt, die Etappe, die vorletzte Etappe auch nochmal, da attackiert er und die Lücke geht sowas von schnell auf. Also ich glaube, da guckst du irgendwie mal 3 Minuten nicht auf dem Bildschirm und da oben, als hätte wäre die Zeit einfach mitgetickt, so pro Sekunde 1 Sekunde, hat er da irgendwie schon 1,5 Minuten gehabt.
Ja.
Was kannst du uns hier an Zahlen geben zu diesen Leistungen und wo sind Zahlen auch irgendwie kalkuliert worden?
Ja, ja klar. Also ich hatte es ja letzte Woche, glaube ich, schon ein bisschen angesprochen. Ich habe ja in den Raum geschmissen, Pogacar ist unterfordert. Hat er uns dann ja irgendwie auch auf der Etappe 20 auch ganz gut eindrucksvoll bewiesen, dass er wirklich unterfordert ist. Zitat, ich wollte noch mal kurz die Beine freidrehen, ne? Ich wollte ein bisschen noch trainieren gehen.
Ja.
Ist schon eine harte Nummer, auf jeden Fall. Ich habe es aber auch schon letzte Woche gesagt, Pogacar fährt bis auf jetzt Etappe 20 auch noch nicht die Daten, wie sie letztes Jahr bei der Tour gefahren wurden. Also es war jetzt auch nicht so, dass jetzt die Konkurrenz auf einem Level ist wie letztes Jahr im Juli, muss man einfach sagen. Und Pogacar da sehr stark
Die Konkurrenz letztes Jahr im Juli, aber auch nur
Wingegaard, ja. Ja, und vielleicht, aber ich würde auch sagen,
Yates ist sein eigener Helfer.
Ja.
Der andere Yates war Vierter.
Ja. Aber irgendwann war es ja auch ein bisschen klar, okay, die beiden gucken sich halt an und dann ist der Berg ja auch nicht schnell, also an sich komplett dauerhaft schnell gefahren, sondern die beiden haben attackiert, das war ja ganz geil, einfach zu sehen. Jetzt haben wir UAE, die vor vorne fahren mit Großschartner und Maika, die dann irgendwie, sobald Maika aufsteht, weißt du, jetzt dauert es noch 1,30 und dann ist Pogacar dran.
Ja.
Und dahinter sind jetzt auch nur noch so 6 Leute, die über Kreuz gucken und Pogacar fährt einfach los.
Ja.
Ja, also wir haben die Etappe von Etappe nach Livigno hoch, Etappe 15. Dort ist Pogacar gefahren. Leistung, also ganz kurz, wir haben noch Dateien von Timon Arensmann, der hat nämlich was mit Leistung
guter
hochgeladen.
Guter Mann,
Props an der Stelle, denn das hilft uns zu verstehen, was in der Etappe davor passiert ist. Und so haben wir jetzt hier bei Tim Arensmann 5 Stunden, 18 Minuten mit 5.500 Kilojoule, was bedeutet 14,5 Kilojoule pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. Also eine 14er Werte, heiß übersetzt, könnt ihr jeder für euch mal zu Hause selber ausrechnen. Also 14 Kilojoule mal euer Körpergewicht mal Stunde ist dann quasi der Energieumsatz pro Stunde auf so einem Trainings- oder Renntag. Und das ist auch so eine 14er Marke, ist schon eine ordentliche Nummer. Da heißt auf jeden Fall, dass der Tag davor, vor dem letzten Anstieg oder im gesamten Etappe, je nachdem, wann ich es mir anschauen möchte, auch wirklich intensiv schon gefahren wurde. Ne? Nicht diese, wie haben es gesagt, Fahrweise von früher, alle fahren so langsam bis am Ende, alle schnell fahren können, sondern es wird auch sehr intensiv schon vorher gefahren. Und das ist erstmal die Vorbelastung. Dann fährt Timon Arensmann, glaube ich, 5,45 Watt pro Kilo Etalon kalkuliert. Das heißt, nochmal zur Orientierung, das sind die Daten von Lantern Rouge, für alle, die es nochmal nachlesen möchten. Das bedeutet, wir rechnen ein Modell für, ich glaube, 60 Kilo war es, ne? Oder 65, ich weiß gerade gar nicht.
Ja.
Der ein Modell quasi, was die Geschwindigkeit fahren würde oder die Performance fahren müsste, wie Timon Arensmann, diesen Anstieg, und rechnet es dann wieder auf sein Gewicht hoch. So macht man das Ganze, um das halt einfach vergleichbar zu gestalten, mit ein paar Konstanten für Windschattendynamik, für Wetterbedingungen an dem Tag, wie steil war der Anstieg, wie war die Position, all solche Sachen, und das trifft schon ziemlich nah das, was nachher absolviert wird. Also 5,45 Watt pro Kilo für 45 Minuten.
Wo sind wir jetzt? Auf welcher Etappe?
Nach Livigno hoch, den Passo di Foscano.
Okay.
Genau. Dabei fährt Pogacar, du hast gerade schon gesagt, du konntest die Sekunden mitzählen, 6,1 Watt pro Kilo für 35 Minuten.
Und hat wie viel Vorsprung am Ende?
Was hast du an dem Anstieg alleine waren es, glaube ich, dann irgendwie.
Ich glaube, fast 3 Minuten.
Fast 3 Minuten, ja, genau, irgendwie sowas. Romade war the second best from the GC Group mit 5,69 Watt pro Kilo. Wir sehen also einen Unterschied, ein Delta von, wenn wir auf 5,7 ins Aufrunden, von 0,4 Watt pro Kilo Und das ist einfach viel, die Pogacar in einem Anstieg schneller fährt.
Das ist eine Menge. Ist übrigens, eine Menge. An der Stelle kann ich noch nachreichen, der hat einen Vorsprung am Ende gehabt auf den zweiten. Der war so groß wie der Vorsprung von allen Giri von 2016 bis 2024 zusammen.
Wow.
Auch von 1 auf 2.
Ja, ja.
Das ist krass, ne?
Das ist wirklich. Aber habt ihr es verstanden gerade? Also alle Giri d'Italien.
Der erste auf den zweiten in den Jahren von 2016 bis 2024 zusammen addiert die Zeit, ist weniger als den Vorsprung, der den Pogacar jetzt dieses Jahr auf dem zweiten hatte.
Und das ist einfach ein, das ist ja das offizielle Rating für Dominanz, ne?
Genau, das ist das offizielle. Ich dachte nämlich, aus meiner Kindheit habe ich diese Erinnerung, 2006, als Ivan Basso die Giro gewonnen hat, da hatte der für mich geisteskrank viel Vorsprung. Mhm. Er hatte weniger Vorsprung als Pogacar.
2006,
Ivan Basso. Jetzt hier nichts implizieren, ist das einfach ein...
Ja, genau. Darum geht es heute sowieso nicht, ne? Nee. Also, wie Pogacar da hinkommt, das diskutieren wir jetzt heute nicht, weil das macht gar keinen Sinn.
Können wir auch nicht verwerten.
Was sollen wir jetzt auch machen?
So, wir waren bei Livigno. Du hast gerade die Livigno-Stats schon mal rausgegeben.
Genau.
Also, wir bewegen uns jetzt einfach, sollen wir es nochmal ein bisschen übersichtlicher gestalten, weil wir haben ja jetzt hier niemanden, der irgendwie Zahlen und Graphen vor sich hat.
Ja.
Was sind denn so Weltklasse-Leistungen über verschiedene Zeiträume? Kannst du das mal so grob definieren?
Also, ich kann,
10 Minuten, 20 Minuten, 40, 60 und wie viel fällt das auch vielleicht ab?
Können wir gerne machen. Ich habe dazu aber die Climbing Performances aus dem Jahr 23 ein bisschen was mitgebracht. Gerade halt die Vingegaard Pogacar Action im Juli, weil dieses Jahr hatten wir schon einige gute Performances. Definitiv.
Wollen wir einfach erstmal so einen Rahmen geben, sodass du weißt, so 10 Minuten, 7 ist krass oder 9 ist krass oder.
Also 7 ist sowieso krass. Und letztes Jahr Jonas Vingegaard auf 13 Minuten zum Beispiel 7,38.
Ja.
13 Minuten, also 10 bis 14 Minuten jetzt irgendwas mit 7,3, 7,4 Watt pro Kilo. Das ist definitiv krass. Dann haben wir Performances gehabt im Bereich von 24 Minuten, 20 bis 24 Minuten. Da knacken wir so knapp unterhalb der 7 Watt pro Kilo. 20 Minuten Vingegaard Col de Mont-Blanc 23 mit 6,92.
Ja.
6,9 Watt pro Kilo von Remco Evenepoel, Laporte Moncaro von, ich glaube, was war das denn noch?
Fantastisch ausgesprochen.
Ja, irgendwie, war es dann Sebastian? Ich weiß es nicht mehr genau. 6,9 Watt pro Kilo auf 24 Minuten, also knapp unter 7 sind wir bei 20 Minuten. Pogacar hat letztes Jahr beim Puy de Dôme 6,5 Watt pro Kilo auf 35 Minuten geleistet. Und dann sind wir jetzt gerade so bei den Best Performances in diesem Segment.
Ja.
Nur die ganz langen Anstiege haben wir letztes Jahr einmal Monte Bondone von Jao Almeida, 5,94 Watt pro Kilo, knappe 6 auf 54 Minuten, also wir kommen langsam in die Stunde. Adam Yates ist Tion 2000 hochgefahren, 23 mit 5,95, also auch fast 6 Watt pro Kilo auf 58 Minuten. Also
eine Stunde 6 Watt pro Kilo ist schon eine Hausnummer.
Genau, also wir können runterrechnen, Stunde 6 Watt pro Kilo, also bei den Best Performances, die wir so sammeln können. Stunde 6 Watt, 20 Minuten 7, 10 bis 12, 13, 7,3, 7,5.
Jo, okay. Das war erstmal wichtig zur Einordnung, glaube ich, für alle Zuhörenden hier. Jetzt machen wir weiter mit deinen Zahlen, die du mitgebracht hast von Poggi.
Dann haben wir noch die Etappe 17. Es war fantastisches Wetter. Hoch zum Passo Brocon. Auch dort wieder sehr intensiver Tag. Wir haben nochmal die Daten von Timmen Arensmann. 4100 Kilojoule gesamt für 4 Stunden. Was hieße wieder? 14,3 Kilojoule pro Kilogramm pro Stunde. Wir haben wieder diese enorme Vorbelastung. Das Peloton Average 6,15 Watt pro Kilo für 13 Minuten.
13 Minuten ist ja wenig.
Genau, vorher sagen, zur Erinnerung, Jonas Vingegaard 7,3 bei 13 Minuten bei der Tour, ne? On Gobera und 5,2 Watt pro Kilo für 36 Minuten beim ersten Anstieg von Passo Brocon. 5,2 Peloton, 5,2 für 36 Minuten. Da muss ich ganz ehrlich sagen, nehmen wir jetzt mal alles weg. Nicht dritte Woche in Giro, nicht enorm kalter Tag, nicht sehr intensive Vorbelastung. 36 Minuten mit 5,2 Watt pro Kilo. Ich sag nicht, dass ich das jemals...
Arbeitsverweigerung.
Ich sag nicht, dass ich das jemals könnte. Aber ich muss auch sagen, wir haben einige Fahrer, und ich kenne auch sogar welche, vielleicht auch so ein bisschen in meinem Athletenkreis, die sind in der Lage, das zu fahren.
Oh, das ist eine steile These. Weil...
Ohne Vorbelastung, ohne kalter Tag, ohne dritte Woche, habe ich halt gesagt.
Okay.
Also ich sage nicht, dass Arbeitsverweigerung, ich sage nicht, dass es dann wenig ist, es sagt nur, dass die Performance ja gefahren wird, nicht außerirdisch ist.
Ja.
Und glaube, aber ganz kurz, und dann, wenn du dann in der Lage bist, bei so einem Tag, ne, Pogacar, seine normalen, also seine Pogacar-Performance so abzuliefern, dann ist irgendwo auch klar, dass die Sekunden oben in der Timeline so hochtickern.
Ja,
ne?
Logisch, genau. Dann fährst du halt weg und dann fährst du richtigen Vorsprung raus.
Ja.
Ich habe das Ergebnis gar nicht so richtig im Kopf, wie viel er rausgefahren hat. Ich glaube, an der Etappe ist ja auch gar nicht so viel auf die anderen rausgefahren. Nee. Das war so ein Tag, wo ich gedacht habe, ja gut, den Ausreißer, so Steinhauser, ja, kriege ich eh nicht.
Ja.
Dann lasse ich das mal jetzt hier mit Vollgas fahren und alle anderen haben sich halt gedacht, so ein Glück fährt der Typ nicht schon wieder unten rein, Vollgas los. Und
ich bin auch gar nicht so sicher.
Also das ist eine Pattsituation.
Ja, genau. Und genau, das ist das Ding, also er hat auch, ne, das Ding nicht, also ist nicht Vollgas gefahren, aber ein bisschen Zeit rausgefahren noch. Ich weiß gar nicht, was genau die Intention war, vielleicht einfach, weil das konnte. Pogacar fährt dann Paso Borcón in 27 Minuten mit 6,07 Watt pro Kilo hoch. Auch da wieder, wir sind durchaus schon, ne, das war unsere Stunde-Performance von Yates letztes Jahr. Das heißt, wir sind eigentlich auch dann eher im 6-8er-Bereich für Best-Performances auf 30 Minuten. So gesehen muss man auch sagen, ich sage nicht, dass das leicht ist und ich sage auch nicht, dass es für Pogacar leicht ist, aber bedauerlicherweise sind wir dort im obersten Grenzbereich noch von Sweet Spot wahrscheinlich.
Ja.
Und das kann man dem Pogacar auch leider ansehen. Also, was ist leider?
Das kann man ja, genau. Das sieht man dann schon, wenn der sich einen ruhigeren Tag macht. Aber es gibt einen Tag, wo er dann nochmal Vollgas gegeben hat, am vorletzten Tag.
Pogacar muss trainieren.
Pogacar wollte auch nochmal zeigen. Monte Grappa 18,1 Kilometer, 8,1%. Also es ist auch schon ein richtig mieser Anstieg.
Mhm.
Und wenn du da richtig einen drauf hast, dann fährst du richtig viel Zeit raus. Das hast du da auch wieder gesehen. Doppelter, also jetzt sind zweimal über den Monte Grappa gefahren. Und Pogacar fährt auch nochmal richtig los.
Ja.
Ich habe den zweiten Anstieg, glaube ich, gesehen oder die zweite Passage.
Ich auch.
Er fährt los, holt den letzten Ausweicher Pellizzari ein.
Sagt noch, komm mit,
genau. Erinnerte mich so ein bisschen an Miguel Heidemann, der mich in Aachen aufgefahren hat und sagte, ja komm, fahr doch einfach mit. Und ich dachte mir so, wie, dann fahr doch einfach langsamer, dann kann ich auch mitkommen. Und Pellizzari übrigens wird mit Bora Hansgrohe in Verbindung gebracht.
Ah.
Da ein weiterer, du siehst, die picken langsam sich diese ganzen guten Leute,
ja,
die Qualität des Kaders oder das Potenzial des Kaders geht immer weiter hoch.
Ja.
Und so bauen die sich da.
Vor allem auch junge Fahrer, die Potenzial haben. Ne?
Genau. Also, ist ja so ein bisschen der Held des Giros gewesen. Ja. Überragender Fahrer, ist auch schon bei der Lavenir aufs Podium gefahren. Von daher, also das dem wird ziemlich sicher was. Fährt auf jeden Fall auf zu Pellizzari. Der kann leider nicht mitfahren, auch wenn er sich größte Mühe gegeben hat. Und nach der Attacke ging die Lücke sofort auf. Ich glaube, der hatte innerhalb von kürzester Zeit die anderthalb Minuten.
Aber ganz kurz, Pellizzari, auch so, also dem bricht auch das Bein beim Fahren, kann das sein?
Ja, er ist so richtig dünne Beine, ne? Der,
dünne Beine, das ist so Wout Poels-mäßig, guckt der auch so ein bisschen?
Du meinst PUB Bau.
Ja, oder, also ja, aber der knickt auch so richtig nach innen rein, der guckt aber auch so ein bisschen von der Fahrweise, guckt der auch mal, wie Wout Poels mal geguckt hat, so. so schnell. Und dann siehst du halt wirklich, der muss irgendwann, ich hoffe, dass er keine Knieschmerzen kriegt, aber der hat ja so eine laterale Scherkräfte in seinem Knie.
Die klassischen lateralen Scherkräfte.
Ja, guck, also wirklich, der kann von oben runter gucken, dass sein Knie nicht das Oberrohr immer antitscht.
Ja, aber das ist so richtig POB Bilbao,
ja,
finde ich.
Das ist auch mal, ja.
Da ist immer so dieses nach innen gerichtet und das nach innen wegknickende Knie. Genau, fährt aber bis jetzt noch schnell berghoch, hoffentlich bleibt das auch so.
Ja. Nicht ganz kurz, nicht so früher wie Ilno Sakarin, da gab es nämlich, hatten wir auch schon gesagt, da gab es ja gar kein Rhythmik. Da war jeder Tritt anders.
Ja,
das kriege ich jedes Mal woanders hin.
Das war ganz komisch programmiert, dieses System.
Das ist überhaupt gut.
So als hätte der bei jedem Tritt das Radfahren neu gelernt.
Jeder Tritt war neu.
Ja, so geht das, so geht das vielleicht.
Nach außen weggeknickt, nach innen, nach hinten. Also.
Ja, noch schlimmer war nur die Abfahrtperformances.
Ja, das stimmt. Okay, genau, also holt ihn ein.
Sag mal, was ist der hier fahren?
Ich kann mal ganz kurz noch einen Vergleich raussuchen, oder beziehungsweise was bei Lantern Rouge hier nochmal steht. Von Quintana 2.14, Monte Grappa, in 52 Minuten. Etalon, Watt pro Kilo 6,23, 52 Minuten. Also, wir kommen langsam in diese Richtung, 6 Watt pro Kilo auf eine Stunde. Wir kommen da mit Vergleich an richtig gute Daten. Pogacar fährt 51 Minuten, 42 Sekunden mit 6,19 Watt pro Kilo Monte Grappa hoch. Steigungsgeschwindigkeit habe ich gerade leider nicht angebildet.
Aber hast du gerade nicht gesagt, dass Quintana mehr gefahren ist?
Sie.
Und langsamer war.
52 Minuten, 39. Gut, ich bin nicht ganz sicher, ob jetzt welche Seite und so. Und wir müssen auch dazu sagen, wie ist das mit Windschatten und welche Windverhältnisse galten an dem Tag.
Ja.
Aber ja.
Ist auf jeden Fall 57 Sekunden schneller als Quintana, aber er ist weniger Watt Etalon gefahren.
2014 zu 2024 sind 10 Jahre Materialunterschied auch ein bisschen, ne?
Ja.
6,19 Watt pro Kilo für 51 Minuten. Das ist, würde ich sagen, zu dem, also auch da kommen wir jetzt gerade in diese nicht utopisch, aber Performance-Bereich von dem, was wir gesagt haben, was als Best-Performance im letzten Jahr galt.
Okay, das heißt, ist jetzt nicht mehr so weit weg. Der baut langsam Form auf.
Ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich, muss man auch sagen, erstmal 4000 Kilojoule Vorbelastung wieder. Das war schon, das war ja der zweite Monte Grappa.
Ja.
Ne, auch da ordentlich. Wir sind nicht ganz so in der Höhe. Also wir sind jetzt auf 1,5, 1,6, glaube ich, geht das hoch. Es ist nicht so irre hoch, aber halt mit der Vorbelastung ist das schon eine ordentliche Performance, muss man sagen. Also normalerweise 6 Watt pro Kilostunde ist halt schon eher eine Performance, die im ausgeruhteren Zustand funktioniert. Aber muss sagen, 6,19 Watt pro Kilo, 6,2 Watt pro Kilo von Pogacar. Und dann, dahinter kommt nur Tiberi mit 5,92. Und dann haben wir Parampantre, O'Connor, Stora mit 5,88. Also der Unterschied zu denen ist aber auch schon immens. Wenn man jetzt vergleicht, wirklich diese Belastung, weil wir reden jetzt gerade dritte Woche Giro, 20. Etappe. Wir haben 4000 Kilojoule Vorbelastung, wir haben auch ein paar Tage Regen davor, keine leichten Bedingungen. So gesehen ist das Delta aber von 6,2 Watt pro Kilo auf 5,9 mit 0,3 Watt pro Kilo auf eine Stunde auch schon wieder ein ordentliches Delta.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Also da siehst du in den meisten Fällen halt nicht mehr die 6 vorne stehen bei diesen Rahmenbedingungen.
Ja.
Und wenn du dann in der Lage bist, wie in Pogacar da über 6 zu fahren, dann ja, hast du am Ende nochmal ordentlich Zeit rausgefahren. Ich weiß gar nicht, was er am Ende hatte. Aber
ich glaube, 1,57 hat die 2 Gruppe.
2 Minuten 7 hat er am Ende rausgefahren.
Ja, 1,57 am Anstieg, glaube ich, war es.
Genau. Wie ordnen wir das Ganze jetzt in den Blick auf die Tour ein? Du sagst, der ist jetzt gerade in Richtung Tour-Performances, seine eigenen Tour-Performances auch vom letzten Jahr unterwegs.
Ja, ja. Noch nicht im Grenzbereich und so sah er auch noch nicht aus. Also ich glaube, noch mit, auch wenn es hart klingt, aber vielleicht ein bisschen Luft nach oben, vor allem für die Kurzzeit-Performances, weil doch gar nicht notwendig. Wir haben dieses Jahr, was haben wir gesehen? Wir haben Pogacar mit 6 Watt pro Kilo im Port Ainé gesehen, bei der, ich glaube, Baskenland-Rundfahrt war das.
Katalonien.
Katalonien, genau. Katalonien, stimmt, hast recht.
Ja.
Mit 6 Watt pro Kilo gesehen schon, aber halt auf 46 Minuten. Also jetzt nochmal 6, 7, 8 Minuten oben drauf gesetzt. Vingegaard haben wir mit 6,64 Watt pro Kilo gesehen bei Monte Petrano auf 27 Minuten. Auch da muss zu seiner eigenen Performance noch mehr dazukommen. Großes Fragezeichen, auch wie er generell zurückkommt, das ist klar.
Er ist zweimal sowas übrigens gefahren.
Ja,
weil er ist Monte Petrano gefahren und San Giacomo 2024 auch 6,68 Watt pro Kilo auf 26 Minuten. Ja. Also das ist schon nochmal krass.
Absolut, das ist ordentlich, definitiv. Wir sind im ganzen Kurzzeit-Performance-Bereich, finde ich, so bei 10, 15, 20 Minuten. Irgendwie noch so ein bisschen hinter dem Best-Performances vom letzten Jahr. Da hat noch keiner so richtig was rausgehauen. War ja auch letztes Jahr einfach bei der Tour unglaublich, bei den Battles von den beiden. War vielleicht auch dieses Jahr noch gar nicht so richtig notwendig. Wenn du halt auch siehst, dass du vielleicht nicht brauchst, dann musst du auch so das 1-zu-1-Duell nicht so hoch mitgehen. Was ist mit Pogacar möglich? Also ich glaube, wenn man es irgendwie jetzt hinkriegt, und ich gehe absolut davon aus, dass sie ihn jetzt möglichst schnell wieder regenerieren, denn erst einmal hat er sich nicht weggeschossen beim Giro. Wer bei 20. Etappe nochmal solche Best-Performances gerade zeigen kann, Jahresbestleistung zeigen kann, wird nicht komplett wahrscheinlich im Keller sein. Auch da wieder, wir haben mal gesagt, wir haben früher mal gesagt, der hat einen hohen, und das hat er auch, hohen E-Rum-Stoffwechsel, einen riesen Fatmax, und das ist ja wirklich so ein Ding, 5,3, 5,5 Watt pro Kilo fährt fast Pogacar nicht fast vollständig im Fatmax, aber der ist noch super viel Fettstoffwechsel, super viel aerober Stoffwechsel. Das bedeutet, über die Summe hinweg fährt er sich nicht so häufig katabol, nicht so häufig in die rote Zone rein, was sie darum heißt, er kann auch schneller davon regenerieren. Also ich bin absolut der Meinung, unbezweifelt, dass Pogacar mit Jahresbestform bei der Tour am Start steht, besser als beim Giro.
Krass.
Das ist meine Meinung. Auch wenn es so dominant war.
Ja, also das kann gut sein. Mhm. Wir haben ja schon vorher mal in einer anderen Folge gesagt, der Letzte, der so ein bisschen Giro-Tour hintereinander gut performt hat, war Tom Dumoulin.
Ja.
2018. 17,
glaube ich, gesagt.
Ich glaube, das war es, als der Giro den Geraint Thomas, die Tour, die Geraint Thomas gewinnt.
Ah ja, dann ist 18.
Das müsste 18 gewesen sein, weil 19 war dann Bernal und Emo Buchmann, der neue Astana-Kapitän, war ja Vierter. Und
Genau. Ist Astana, egal.
Ich bin gespannt, ob das so eintrifft. Ich bin auch gespannt auf die anderen.
Ja.
Das wird jetzt eine spannende Woche.
Ja.
Die Dauphiné beginnt. Roglic ist am Start.
Ja.
Evenepoel ist am Start.
Das Dalle wird so
ein bisschen.
Boah, das ist so, genau, das ist so schlimm, weil es so schwierig sein wird. So schafft es einer von denen, von Remco, von Roglic, von Jonas, schafft es einer von denen, pünktlich zur Tour in Top-Shape zu sein, im Sinne
ich glaube schon, dass das alle schaffen, außer Winge, da ist ein Fragezeichen für mich dran, würde ich mal sagen.
Das plus, auch da, ich weiß gar nicht, ganz kurz dazu, vielleicht hast du Input, ich habe es ein bisschen zu wenig mitbekommen, wie geht's, was ist mit Wout? Der ist jetzt ein paar Mal gefahren, immer am Anstieg so ein bisschen frühzeitig einen Pin gezogen, aber...
Ja, der ist jetzt Tour of Norway gefahren, ist zwei Sprints gefahren, glaube ich zweimal Dritter geworden.
Ich glaub, wird das Team um Vingegaard eventuell fit genug? Sepp Kuss auf jeden Fall keine Sorge,
das
aber
Team, da mache ich mir keine Gedanken, dass das Team da rund um den fit genug ist. Die Frage ist halt am Ende, ob der Leader performen kann. Und ich frage mich, ob dann am Ende, ob ein Egan Bernal der lachende.
Boah, meinst du? Er hat gesagt, er geht Full Force nochmal, er bereitet sich, also er gibt nicht auf, auf keinen Fall, er geht alles dafür.
Das kommt halt so ein bisschen drauf an, wie die anderen jetzt wiederkommen. Ne? Ich meine, Zeitfahren, ich habe jetzt nicht im Blick, wie viel Zeitfahren es gibt, verliert er natürlich auf alle anderen genannten extrem viel Zeit.
Ja.
Also jeder dieser vier anderen ist ein Zeitfahrspezialist.
Ja.
Und da kann ein Egan Bernal leider nicht mithalten. Ich glaube, der ist auf einem guten Weg wieder zu guten Schleim-Performances. Vor allem ist der sehr konstant und hat keine Höhenprobleme. Aber da müsste schon viel für den guten Egan zusammenlaufen, dass er.
Ja, weil ich hatte gerade, ich hatte so ein bisschen überlegt drumherum, was mit den Teams ist, ob die Teams rechtzeitig fit genug werden. Gerade bei Wismar, ne, also klar, braucht man nicht drüber sprechen. Sepp Kuss wird bereit sein, weil es ein Wout van Aert da bereits, das Team drumherum funktioniert. Aber ich denke gleichzeitig, ey, weißt du, wie viel noch auf Reserve bei UAE für die Tour sitzen? Ein Brandon McNulty. Kein Joao Almeida, so was du da, du kannst.
Aber was meinst du mit Reserve?
Also im Sinne,
als Helfer oder als
Leader? Nee, als Helfer für ein gutes Team drumherum, das Ganze abzucovern, weil du könntest auch sagen, wenn es theoretisch nur ein guter Pogacar wäre mit ein paar semi-guten Helfern, dann müsste er so ein bisschen alleine auf sie allein gestellt sein, aber du hast ja trotzdem noch jetzt in quasi in der zweiten Hand ein unglaubliches Team für die Tour, obwohl es beim Giro schon so stark war.
Ja, klar. Also die Truppen sind aber alle. Ja, auch der Bora-Tourkader ist extrem stark. Also das ist, da haben die Top-Teams alle genügend Leute dabei, außer Sudal Quickstep. Die haben halt zwei, drei Leute, die unterstützen können, aber jetzt nicht so ein Kader in der Breite, der so krass ist. Aber ich bin gespannt auf die Tour. Ich glaube auch, also dass da drei von den vieren extrem fit am Start stehen werden. Ja. Und eigentlich hat es Wismar Liesebaik auch schon gesagt, der Vingegaard steht auch nur am Start, wenn er fit ist.
Klar.
Also da wird wahrscheinlich kein halbfitter Vingegaard stehen.
Nee.
Also die wollen, zumindest war das die Aussage, auch sicher sein, dass er konkurrenzfähig ist.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass er dann auch in den ersten zwei Wochen, glaube ich, auch von allen können wir Performance erwarten, die tourwürdig sind. Zumindest eine erste Woche oder so. Und dann ist die Frage, wer ist jetzt durch die letzten Wochen, Monaten in der Vorbereitung, durch die gehemmte Vorbereitung in der Lage, das auch in Woche 3 noch zu zeigen? Oder gibt es halt so einen Pogacar-Fall Woche 3 quasi bei irgendjemandem? Ein Totalausfall irgendwie.
Dead and gone,
ja.
Kann sein. Wollen wir noch mal kurz ein bisschen darüber sprechen, was die Leistungen von Pogacar und Co. eigentlich im Vergleich zu den oder wie weit die davon entfernt sind, was wir so, also wir oder ihr so könnt. Also
ich willst du das wirklich?
Wir haben so viele Zahlen durch die Gegend geschmissen und selbst ich finde es manchmal schwierig, mich zu orientieren. Deswegen habe ich dich auch um die Benchmarks da gebeten.
Ja.
Ja gut, das sind irgendwelche Zahlen. Wie viel besser ist der?
Ja.
Wir haben mal diesen Climbing-Test gemacht mit VRM.
Ja.
Haben ein bisschen dumm aufgebaut. Aber da sind wir ungefähr 2,5 Minuten gefahren. Das, was Pogacar gefahren ist bei der Tour 2022. So auf Sea-Level, also wir haben es damals in der Höhe gemacht, aber er ist auch in der Höhe gefahren, muss man auch sagen. Ich habe dann nochmal diesen VRM versucht zu fahren, hier auf Meereshöhe, sage ich mal, in Kölner Umgebung, es waren dann knapp irgendwie 4:10, war auch nicht so viel länger, also der fährt seit 25, also es war das, was er irgendwie über 30 Minuten gefahren ist, glaube ich, oder 25, irgendwas in dem Bereich. Ich habe dir schon gesagt, als du mir den Artikel geschickt hast, mit den 6,19 auf knapp 50 Minuten und ich gesagt, ja, wahrscheinlich würde ich 4,19 schaffen. Das sind 2 Watt pro Kilo weniger.
Ja.
Und wahrscheinlich schaffe ich die, oder hundertprozentig schaffe ich die auch nur, wenn ich mich ideal auf diesen Effort vorbereite und nicht fatigued da reingehe, ohne dass ich vorher irgendwie jede Menge Carbs und Kalorien verbraucht habe.
Ja, ja.
Wo siehst du so den durchschnittlichen Amateurfahrer, sag ich mal, von der 60 Minuten oder 50 Minuten ja. Performance zur Einordnung und dann vielleicht auch den durchschnittlichen Hobbyfahrer, wenn wir es jetzt mal so krass pauschalisieren?
Also von unseren Leistungswerten her sind wir auch eher die Kategorie, wenn ich Elite, Amateur und Hobby nehme, sind wir von Leistungswerten her Amateur, muss man einfach sagen. Von den Dauerleistungen, also eine 4,2, 4,3 Watt pro Kilo ist für viele, auch in unserer Zuhörerschaft, für eine längere Dauer nicht jetzt gerade die utopische Herausforderung.
Ich glaube, wir haben
sehr heterogene,
glaube ich auch. Zuhörer.
Ich glaube, aber einige sagen jetzt an der Stelle so, ja, kriege ich hin, klar.
Klar, die Hälfte lacht die ganze Zeit über mich, wenn ich über meinen Wattzahlen spreche. Die andere Hälfte denkt sich so, ja, okay. Ja,
du holst also, ein Ergebnis
dabei raus. So weit ist der auch nicht.
Du holst ein Ergebnis dabei raus.
Ja.
Jetzt rund um Köln als Beispiel, ne? Wir reden davon, Jedermann-Rennen, und Jedermann-Rennen hat aber teilweise auch so das Leistungslevel von manchen halt, die wirklich, wirklich gut unterwegs sind. In Altenberger Dom sind wir jetzt für die ersten 3 Minuten mit, jetzt in dem Fall habe ich den Powerfall, 5,8 Watt pro Kilo gefahren. 1,4er VRM, das war so ein bisschen das, was wir gesagt hatten. Das ist, finde ich ganz ehrlich, das ist auch, deswegen weiß ich auch, warum es mir so schwer danach ging. Also das kriege ich auch vielleicht noch eine Minute länger hin, aber dann ist aber auch irgendwo Ende, so gerade. Und das ist halt immer noch von dem, was wir gerade gesagt haben, von der 6,2 Watt pro Kilo, 0,4 entfernt und weitere 50 Minuten entfernt oder 48 Minuten. Also erstmal das Tempo an sich einmal kurz zu fahren für 2-3 Minuten, das ist ein vorderes Feld im Jedermann-Bereich möglich. Ich würde sagen, wir sind auch in der Lage, das zu fahren. Also für eine 5,5, 5,8 Watt pro Kilo kann ich für ein paar Minuten fahren, du auch. Aber das ist halt eher auch wirklich unser VO2 Max Intermittent Intensität.
Genau.
Also wirklich die Intensität, die wir eigentlich auf 40-20er ansetzen. Du kannst durchaus, schätze ich auch, 4,2 Watt pro Kilo für eine längere Zeit, traue ich dir zu. Dann, keine Ahnung, wir können mal ein bisschen modellieren mit
Wir brauchen die Sachen auch nur ganz grob. Ich glaube, es ist ganz interessant, das mal einzuordnen, weil viele können auch mit den Zahlen jetzt auch nicht unbedingt was anfangen. Ob es jetzt die Watt-pro-Kilo-Zahlen generell sind für mich erst ein Thema, seit ich bei Swift relativ viel gefahren bin.
Ja.
Weil vorher waren halt absolute Zahlen für mich immer relevant. Und das ist so viele. Also ich glaube, zur Einordnung, die fahren 6,2, sage ich jetzt mal in der Spitze, auf 50 Minuten bis zu einer Stunde. Ja. Ein sehr guter Amateur fährt wahrscheinlich an die 5 auf eine Stunde.
Ja. Ja.
In einem anderen Szenario allerdings wahrscheinlich eher
ausgeruhter,
genau. Das heißt, wir vergleichen hier eigentlich Äpfel mit Birnen, aber wenn wir die gleichen Sachen vergleichen würden, wird es extrem schwierig, weil wir Amateure machen das halt selten. Wir fahren selten 4 Stunden irgendwo durch die Berge und sagen, oh, jetzt nochmal all out.
Für 40 Minuten.
Für 50 Minuten. Das passiert ja nicht. Dann würde ich sagen, der durchschnittliche Amateurfahrer oder die, oberer Bereich bei Jedermann fährt dann irgendwas so zwischen 4,2 und 4,5.
Da sind wir ganz gut im physiologischen Bereich als Orientierung. Da sind wir jetzt bei 70 Kilo Athlet, 62er VO2 Max, mittlere Rate von 0,5. Bei 4,1, 4,2 Watt pro Kilo am Threshold-Bereich.
Genau, so. Und dann würde ich sagen, viele Leute, die sportlich sind, jetzt seit einer gewissen Weile Radfahren, da haben wir auch schon oft gesagt, die Leute entwickeln sich extrem schnell. Also viel schneller, als ich das jemals getan habe zum Beispiel. Aber die würden dann wo ungefähr liegen, Lukas?
50er VO2 Max-Szenario, ne? 0,5er Rate, gleiche Gewicht, sind wir jetzt bei 3 Watt pro Kilo, 210, 215 Watt Threshold. Ja.
Das heißt, er fährt fast das Doppelte an Watt pro Kilo über diesen Zeitraum. Das ist halt dann schon eine ganz schöne Ansage.
Ja.
Das heißt, an so einem Anstieg, weiß nicht, ob du das jetzt so schnell rechnen kannst, aber von einem Anstieg von 50 Minuten verliert man dann, grobe Schätzung von mir, wahrscheinlich 20, 25 Minuten schon an so einem Anstieg. Und wenn man dann mal sieht, so was selbst die schlechtesten Bergfahrer da mit der angezogenen Handbremse im Survival-Mode hochfahren, um gerade so den Timecut zu schaffen, die fahren da auch noch deutlich schneller hoch als solche Zahlen. Also nur um nochmal das Ganze einzuordnen, wir haben es jetzt verglichen zwischen verschiedenen World-Tour-Profis, aber dann halt auch nochmal, wie schnell sind diese Leute eigentlich im Vergleich zu uns Normalsterblichen?
Ja.
Also das ist halt einfach schon Wahnsinn, wie groß die Differenz da ist.
Ja, absolut. Also ich habe jetzt mal gerade ein bisschen, ich habe einen Höhen- und Klettergeschwindigkeitskalkulator mal so ein bisschen in eine Excel-Tabelle gehackert. Mhm. Mit einem 70 Kilo Fahrer, einem 10 Kilo Bike ungefähr, das ist ein schweres Bike, kommen wir mal 8 raus. Mit einer Steigung von 5%, ein Anstieg mit, jetzt sagen wir mal, 15 km/h, sind wir bei einer Leistungsfähigkeit, ich muss mal ganz kurz gucken, von 240 Watt. Wenn wir das jetzt in Watt pro Kilo ausrechnen, sind wir bei 3,4 Watt pro Kilo. Wenn wir sagen, dass der Athlet statt 18 km/h fährt, sind wir jetzt bei 4 Watt pro Kilo, sind noch nicht bei Pogacar.
Mhm.
25 km/h sind wir bei 5,7 Watt pro Kilo. Ja. Also so, ich sag mal so 25, 26, 27 km/h müsste es wahrscheinlich sein. Dann kommen wir auf die 6,2 Watt pro Kilo. Das heißt, wir reden davon ungefähr einen Geschwindigkeitsunterschied von ja, 8, 9, 10 km/h, die man mit 6,2 zu 4,0 fahren würde.
Und 4,0 ist, wie gesagt, schon jemand, der ambitioniert dabei ist und relativ gut performen kann. Und dann stellt man sich mal vor, so 10 km/h, wenn wir mit 26 km/h Geschwindigkeit sprechen, dann sieht man das auch, so ja. Wie das Pogacar schon bei extrem guten Bergfahrern wie einem Steinhauser gemacht hat. Der fährt da vorbei und du siehst einfach, der fährt deutlich
Geschwindigkeitsunterschied
schneller.
Geschwindigkeitsunterschied siehst du. Wenn du das siehst, dann ist es auch mehr als 1 km/h.
Genau. Also das ist schon immer relativ krass und ich glaube, ich fand diesen VRM-Test, den wir gemacht haben, den fand ich relativ interessant. Also wenn ihr euch mal selbst ein Bild machen wollt, rechnet euch mal aus, was hat man jetzt für eine VRM gesagt, für eine Klettergeschwindigkeit?
Von 1,4.
Von 1,4 machen wir mal 1,4, 1,5. Also 1400 bis 1500 Höhenmeter pro Stunde ist der VRM. Rechnet euch aus, was ihr dafür ungefähr an Watt fahren müsst, weil das mit den Wattzahlen geht deutlich besser, als wenn euer Wahoo euch anzeigt, was für ein VRM ihr gerade habt. Und dann fahrt das mal so lange ihr könnt. Und dann seht ihr eigentlich, also das war für mich der beeindruckendste Unterschied. Ich hätte jetzt nämlich damals auch gedacht, so, ey, wir fahren das zumindest jetzt mal hier so 5-6 Minuten und dann gehst du halt voll krachen, aber da war halt wirklich bei mir nach 2,5 Minuten Ende und dann auf C-Level so bei 4 Minuten und das war schon ein richtig All-Out-Effort für mich.
Das ist das Ding, ne? Und da sind die halt auch eher im, nicht Threshold, aber im kontrollierten Bereich. So, da können wir dosieren.
Das ist ja dann irgendwie so. Ja, das tut weh, wenn ich das jetzt noch 30 Minuten fahre. Ja, genau. Das ist dieses Gefühl. Und bei mir tat das ab Sekunde 20 weh.
Das war wirklich wie so ein 3-Minuten-Test. Und runterzählen von wann ist gleich alles vorbei.
Genau. Also testet das mal zu Hause, wenn ihr mal Bock habt. Das ist irgendwie ein cooler Vergleich gewesen. Und geerdet. Ich war schon vorher geerdet.
Du schwebst nicht in den Wolken.
Was meine Kletterleistung angeht, war ich vorher auf jeden Fall auch schon geerdet. Aber vielleicht ist es für einige auch mal ganz gut, um es einzuordnen. Und sicherlich mal ein witziger Test.
Absolut. Und eine letzte Info vielleicht dazu, um auch die Performance einfach generell von Jedermann-Rennen, nur weil es Jedermann heißt, aber dass Jedermann auch Jedermann gemeint, jeder Frau, die auch sehr stark fährt, um einmal einzuordnen. Ich habe gerade die, wie gesagt, Daten von einem anonymen Fahrer, der sehr weit vorne Richtung Podium gefahren ist. Wir haben aber diese gesamten 130 Kilometer, 127 Kilometer Distanz, 2 Stunden 57 und einfach dann 284 Watt Average Leistung, 317 Normalized, was übersetzt 4,18, da sind wir wieder bei unserem 4,2 Watt pro Kilo übers ganze Rennen ist. Ne? Man muss sagen, mit Ausreißergruppe, also viel Invest und die Anstiege auch kontrolliert im Bereich, aber halt dann 5,2, 5,3 Watt pro Kilo, aber das ganze Rennen einfach 4,2 Watt pro Kilo über 3 Stunden. Das ist schon mal echt ordentlich. Das ist zwar immer noch der Riesensprung natürlich zu den Profis, aber wir sind auch schon bei solchen Rennen, wenn manchmal auch die Leute denken so, was ist denn da vorne los bei Jedermann rund um Köln? Ja, das sind auch Jedermann Semi-Profis, könnte man schon von Leistungslevel her sagen und das ist schon echt eine taffe Nummer.
Genau. Jetzt würde ich sagen, wer auch so schnell fahren will, lässt sich von Lukas oder uns trainieren. Kurzer Werbeblock, der ist jetzt auch hiermit schon wieder beendet. Schaut auf science.cc. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann geht es auch schon langsam so Richtung Tourvorbereitung.
Ja, ich freue mich drauf. Und schaut das Video von rund um Köln. Es hat einen interessanten Twist.
Ja, okay, ich bin gespannt. Ich schaue es auch an. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Wir hören uns. Ciao.